Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Radio Respawn. Das ist Folge 15 und schön, dass ihr eingeschaltet habt oder auf den Podcast geklickt habt. Es gibt wieder eine Menge zu besprechen. Ich habe News mitgebracht, ich habe Spiele mitgebracht, die ich kürzlich gespielt habe. Und ich fange mal mit den News an, weil es gibt eine ganze Menge, nämlich zu Assassin's Creed, zu Xbox und auch zu PlayStation. Und ohne große Umschweife möchte ich mal beginnen mit Assassin's Creed, weil groß angekündigt war ja das Remake zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Und da gab es einen eigenen Showcase zu, ich habe mir das im Nachgang angeguckt und gut, ich habe mir im Vorfeld jetzt nicht so viel dazu angesehen, es gab ja schon so einige Leaks, ich wollte mich aber so ein bisschen überraschen lassen. Und wurde jetzt gar nicht so wirklich überrascht. Man sieht ja darin auch so ein paar Vorher-Nachher-Vergleiche und ich meine, es gibt auch so ein paar Fans, die haben das auch schon gemacht und alte Szenen mit den neu gezeigten Szenen verglichen. Es sieht natürlich etwas besser aus, so, beziehungsweise in der ganzen grafischen Darstellung, mehr Details, ne, also sie haben da auch ein paar Vergleiche gezeigt, dass sie manche Bereiche mit ein paar mehr Assets versehen haben, etc. Sieht auch alles ganz nett aus, aber ich muss sagen, so richtig umgehauen hat mich das jetzt nicht wirklich. Also klar, sieht hier und da ein bisschen hübscher aus, aber ich meine, das dachte ich mir halt im Vorfeld schon, ne? Assassin's Creed Black Flag, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Also gerade auch für jetzt die neueren Systeme, es sieht ja immer noch ganz gut aus. Und von daher fand ich es schon sowieso ein bisschen fraglich, warum man da jetzt ein Remake draus macht. Und die Frage stellt sich jetzt nach diesem Showcase für mich nach wie vor. Was ich allerdings viel interessanter finde, ist so ein bisschen die Stiländerung, weil man sieht in einigen Vergleichen, dass Assassin's Creed 4 Black Flag, also das Original, an manchen Stellen düsterer ist als das neue, also Resynced, weil das neue Spiel sieht an vielen Stellen wirklich aus wie so ein Wohlfühl-Karibik-Urlaub, wirklich bunt, sonnig und alles Hi-Detail, aber das Original hat an vielen Stellen wirklich so einen etwas düsteren Look. Und da sieht man vielleicht noch so ein bisschen dieses Graubraune, was so diese 360- und PS3-Spiele vor allem auch damals viel hatten. Aber das siehst du auch in der ganzen Stilistik, siehst du das einfach, dass das viel dunklerer und viel düsterer an vielen Stellen aussieht. Und das hat irgendwie auch was, muss ich sagen. Das ist etwas, was ich sehr, 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 sehr mag. Ich meine, beides hat irgendwie was, aber ich bin doch irgendwie so ein bisschen Fan von diesem, ja, leicht düsteren Ding, ne? Wenn da so ein bisschen mehr, also wenn dann eben nicht die Sonne scheint, wenn es dann vielleicht mal ein bisschen dreckiger aussieht, wenn es dann mal ein bisschen düsterer wirkt. Das muss ich sagen. Es hat mir im Original ein bisschen besser gefallen. Ansonsten, ja, grafisch sieht es ja ansonsten ganz nett aus. Was wir auch im Vorfeld schon wussten, dass das Remake kein Multiplayer und kein DLC des Originals, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie da irgendwas mit Freedom enthalten wird, weil das war ja ein anderer Charakter, der da gefeatured wurde. Das Remake soll sich aber rein auf die Story von Edward fokussieren. Also es gibt auch neue Story-Teile, die dort wohl auch integriert sein sollen, aber die drehen sich dann halt eben um Edward Kenway und da sollen eben keine anderen Charaktere gefeatured werden. Angeblich soll es wohl auch gar keine DLCs im Nachgang dazu geben. Ich kann mir ja vorstellen, dass Ubisoft sagt, okay, wenn das jetzt funktioniert, dann machen wir irgendwie in diesem Setup vielleicht nochmal ein Standalone-Game draus. Also, dass man da irgendwie so die Basis von dem Resynced nimmt und dann vielleicht noch irgendwie das ein oder andere da mit einbaut, ohne dann halt so viel Arbeit zu haben, aber da halt irgendwie nochmal 60€ für nehmen kann. 60€ ist auch ein gutes Stichwort. Das ist nämlich der Preis des Spiels, was für ein neues Spiel okay ist. Dadurch, dass es halt ein Remake ist von einem PS3 360 Spiel. Okay. Hätte man sicherlich auch für weniger, glaube ich, nehmen können, weil man merkt halt, dass es kein AAA-Budget-Ding ist wie bei Assassin's Creed Shadows, weil Shadows, finde ich, sieht nochmal eine ganze Ecke besser aus, obwohl es die gleiche Engine ist, aber man merkt halt, okay, da steckte nicht das gleiche Geld hinter. Was jetzt für mich spielerisch natürlich auch interessant ist, okay, was haben sie jetzt draus gemacht? Sieht es jetzt einfach nur ein bisschen anders aus? Nee, sie haben auch das Kampfsystem so ein bisschen geändert. Also was sie sagen, ist, sie wollen ein etwas actionreicheres Kampfsystem haben. Also dass du vor allem diese Kombination aus Schwertkampf und Pistolenkampf und so, dass du da flüssigere Kombinationen hinbekommst und sich das alles so ein bisschen schneller spielen soll. Gut, das ist so ein Punkt, ich finde, okay, das muss man irgendwie fühlen. Ich finde es immer schwierig, darauf eine Meinung zu entwickeln, die auf dem basiert, was man dann eben sieht. Ja, weil das kann sich toll anfühlen, das kann sich unnatürlich anfühlen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Gleiches gilt für das ganze Parcoursystem, weil das haben sie auch gezeigt. Und da gibt es auch Vergleiche im Netz, die schon teilweise erstellt wurden, zwischen den Passagen, die es im Original gibt und die dann eben auch im Remake gibt. Und der ist halt schon eine Ecke schneller, wie jetzt im Resynced. Im Original fühlte sich das so ein bisschen, oder zumindest wirkt es halt einfach ein bisschen natürlicher aufgrund der Animation. Im Remake ist das jetzt schon schneller. Ich meine, das kann gut sein, um einen besseren Flow zu haben, dass sich das nicht so abgehakt anfühlt. Und da kann das so ein bisschen gelten, ja, ist vielleicht weniger realistisch vom Bewegungsablauf, aber es fühlt sich dann halt einfach im Gameplay ein bisschen besser an. Andererseits kann es natürlich auch sich am Ende so anfühlen, dass man sich denkt, okay, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu schnell und da ist jetzt einfach zu viel Flow drin und da geht einem so ein bisschen die Atmosphäre flöten. Auch das ist so ein Ding, das muss man, glaube ich, einfach spielen. Weil da möchte ich mir jetzt auch noch keine Meinung drauf bilden. Ist jetzt nicht so, dass ich mich unfassbar auf dieses Spiel freue, weil, wie gesagt, ich halte es auch nach wie vor für ein extrem unnötiges Remake. Weil das Original ist immer noch gut, das kann man wunderbar spielen, das sieht immer noch gut aus. Da sehe ich absolut nicht, warum man da die Ressourcen vor allem bindet, um ein Resync zu machen, wenn man doch diese Ressourcen nehmen könnte, um andere Spiele zu entwickeln. Und Ubisoft verwendet ja gerade sehr, sehr viele Ressourcen darauf, neue Assassin's Creed-Spiele zu entwickeln. Es ist ja auch ein Multiplayer-Ding gerade in der Mache, was auch dieses Jahr erscheinen soll und wozu ich hoffentlich auch bald irgendwas zu sagen kann. Aber was noch dazu kommt, gerade an, sagen wir mal, Leaks oder Informationen aus der Gerüchteküche, dass, teilweise. Also es ist ja offiziell bekannt, dass noch ein Remake in Entwicklung ist. Das hatte Ubisoft nämlich schon 2024 gesagt. Und jetzt soll durch einen bekannten Assassin's Creed Leaker bekannt sein, dass es das Original ist. Also das Assassin's Creed 1 Spiel von, boah, schlag mich tot. War das 2007? Ich glaube, es war 2007. Also das ist schon ein bisschen her. So, und wenn wir jetzt so die ganze Assassin's Creed-Historie nehmen, dann finde ich, ist Assassin's Creed 1 das spannendste Spiel für ein Remake. Und zwar, weil Assassin's Creed 4 Black Flag, das ist ein Spiel, was schon mal, ja, vielleicht schon in so eine Open-World-Richtung geht. Ich würde jetzt eher sagen, offenere Welt, Open World, finde ich, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, so, aber das ist vielleicht so vom ganzen, von der ganzen Welt, so am, wie kann man es ein bisschen beschreiben, so von der ganzen Welt, finde ich, noch mit, was man auch unter einem modernen Gameplay drunter verstehen könnte. Also, das ist auch unter modernen Gesichtspunkten immer noch, sehr gut auf die heutige Zeit übertragbar. Und deswegen ist da auch meine Kritik, hey, das wäre eigentlich unnötig gewesen. So, bei Assassin's Creed 1 ist auch die Welt und die ganze Spielstruktur, die fand ich damals schon nicht so gut. Also ja, ich mag Teil 1 allein wegen der ganzen, also allein wegen des Settings und allein, was es damals für einen Impact hatte, dass du halt so ein Assassinen spielst und das hatte ja auch, ne, mit dem ganzen Parcoursystem und diesen Schleichen, es hatte ja schon auch so ein bisschen Prince of Persia Vibe, ohne halt diese Meuchelei, ne, es war eine coole Verbindung dessen und deswegen mochte ich das damals und deswegen mochten viele es ja damals auch, aber es hatte schon einige Schwächen in der ganzen Spielstruktur, weil du bist ja in deiner Assassinen-Gilde und dann reitest du ja irgendwo hin in eine Stadt, die ist dann okay von der Größe her, aber das ist dann halt so dein Spielplatz, ne? Also du reitest einen absolut linearen Weg weiter zu dieser Stadt und dort hast du dann einen etwas größeren Bereich, also jetzt mit modernen Spielen oder mit dem, was danach kommt, vielleicht einen etwas überschaubaren Spielplatz, in dem du dich jetzt austoben kannst. Aber das hat halt immer die gleiche Spielstruktur. Ne? Du reitest einen Pfad lang, bist dann in der City, hast dann ein Ziel, was du meucheln musst, gehst dann wieder zurück und dann wiederholt sich das halt immer so wieder. Ne? Und reitest wieder diesen linearen Pfad zurück, etc. So, und ein Remake könnte das aufbrechen. Also, dass du eine organischere, eine natürlichere Welt hast, die viel besser ineinander verwoben ist und dass du halt nicht diese ich arbeite jetzt erst das ab, also ne, du reitest dann diesen absolut langweiligen Pfad hin, um dann erst zu dem Bereich zu kommen, wo es interessanter wird. Ne, das könntest du halt viel mehr aufbrechen und das so ein bisschen neu interpretieren, spielerisch und in der Welt. Ne, also statt da jetzt einfach nur zu sagen, wir machen da jetzt bessere Grafik oder so. Deswegen finde ich, das ist für mich nochmal ein bisschen das interessantere Konzept, um die Schwächen von Teil 1 so ein bisschen auszumerzen. Und auch da muss ich sagen, klar, du kannst Teil 1 auch immer noch gut spielen, aber da würde ich sagen, okay, da hätte ich mehr Interesse dran, also den ersten Teil auf diese Art und Weise zu spielen. Also mehr als bei Assassin's Creed 4. Und da sind wir auch wieder bei Ressourcen, ne? Man merkt schon, da werden viele Ressourcen einfach für Assassin's Creed-Spiele aufgebracht und das ist ja auch irgendwie dann das Ärgerliche, dass dann zum Beispiel ein Prince of Persia einfach so fallen gelassen wird oder dass wir ewig auf ein Splinter Cell warten, beziehungsweise es wird ja auch nur in Anführungsstrichen ein Remake, also einen richtig neuen Teil bekommen wir da ja auch nicht und ein neues Rayman bekommen wir ja auch nicht, weil irgendwie alles gerade auf Assassin's Creed mehr oder weniger so geballert wird. Und es gibt eine dritte News zu Assassin's Creed und die betrifft Assassin's Creed Hexe. So, das ist ja das nächste Neue. Also jetzt reden wir die ganze Zeit von alten Assassin's Creed und jetzt kommt mal was Neues. Aber da sind die News gar nicht so gut. Und zwar verlässt der Game Director Ubisoft, also der Assassin's Creed Hexe betreut hat, verlässt Ubisoft. Und jetzt kommt noch besser, 50 Devs, die in diesem Projekt auch tätig waren, wurden daraus abgezogen und wurden zu dem Interproject-Team gezogen. Was ist das Interproject-Team? Das ist ein Team bei Ubisoft und das ist keinem festen Projekt zugeordnet, sondern die kümmern sich um die Ubisoft-Spiele, die so in den nächsten 3 Monaten erscheinen und die werden dann so ein bisschen flexibel eingesetzt, damit man eben sicher gehen kann, dass die auch rechtzeitig erscheinen und sollen dann da halt so ein bisschen unterstützen. Und dieses Team wurde entsprechend aufgestockt und das Team Assassin's Creed Hexe verkleinert. Und angeblich soll das aufgrund von Budgeteinsparungen passieren, also dass man so ein bisschen guckt, okay, dass die Kosten da mehr oder weniger eingehalten oder kleiner gehalten werden und dass die nicht zu ausufernd sind. Generell Assassin's Creed Hexe damit unter einem schwierigen Vorzeichen in der Entwicklung, weil auch der Creative Director, also ne, das erste war der Game Director, das zweite ist jetzt der Creative Director, der hat ja vor einem Jahr, nee, noch nicht mal vor einem Jahr, das war sogar im Februar, diesen Februar, hat der das Team verlassen. Und wenn so sehr, 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 sehr wichtige, also Game Director und Creative Director, sind so mit die wichtigsten Positionen, um so eine Vision des Spiels ja irgendwo auch zu verwirklichen, das Ganze zu overseen und da die Teams so in die richtige Richtung zu lenken. Also, wenn diese Position in relativ kurzer Zeit, naja, also wenn die gehen und man da neue Leute installieren muss, die vielleicht ganz andere Visionen haben, wie das Spiel aussehen soll, das sind nie gute Zeichen. Und vor allem, wenn dann so 50 Leute aus dem Team einfach abgezogen werden, auch das ist nie ein gutes Zeichen. Und da kann man schon irgendwie Bedenken haben, ob das Spiel gerade unter den besten Bedingungen entsteht. Eigentlich ist der Release für Juni 2027 geplant. Angeblich könnte das sich nun ein bisschen nach hinten verschieben, sprich Weihnachtsgeschäft 2027. Also, Kann man so ein bisschen Zweifel dran haben, ob das alles so gut wird. Generell, Kernthema ist ja Hexerei, ne? Heißt ja eben auch Hexe. Und was da jetzt eben auch bekannt ist, ist, dass so das Thema so ein bisschen sich darum drehen soll, dass die Figur eben Hexerei beherrscht, aber eher in Bezug auf, sie weiß so richtig gut mit Chemikalien umzugehen, um zum Beispiel Rauchbomben zu bauen, die zu dem Zeitpunkt ja etwas war, was die Leute überhaupt nicht so kennen und was dann eher so wirkt, als würde die Person verschwinden, obwohl sie ja gar nicht verschwindet. Aber wenn, ne, also klar, unter dem Gesichtspunkt des Settings ist das natürlich, ne, toll, aber Rauchbomben in den Assassin's Creed kann man mir jetzt nicht als irgendwas Besonderes verkaufen, weil das haben wir einfach seit Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile sagen. Und das überrascht mich dann nicht und das löst jetzt auch keine Euphorie in mir aus. Also da muss schon ein bisschen mehr bei rumkommen. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie das, dieses Hexerei-Ding als irgendwas Besonderes verkaufen können, wo wir ja schon auch alchemistische Gegenstände seit jeher in der Serie haben und kennen und die auch spielerisch einsetzen. Insofern muss ich sagen, das Thema Hexerei fände ich dann eher auf so einer übernatürlichen Basis schon fast interessanter. Oder dass man sich das eher als Story-Element so richtig aufbaut, aber als spielerisches Element, dass man eben sich dann ja so ein paar Gadgets zusammencraftet, das ist für mich sehr Standard und 0815. Also das finde ich jetzt per se nicht so wirklich interessant. Da bin ich eher gespannter, was sie aus dem Setting halt storytechnisch rausholen. Ja, und spielerisch, ja, weiß ich nicht. Also da limitiert man sich dann vielleicht, wenn man jetzt nichts Übernatürliches nimmt, sondern wirklich so ein bisschen an historischen Fakten hält, limitiert man sich dann natürlich so ein Stück weit. Und da könnte es dann auch sehr 0815 werden. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie damit machen. Also gerade so unter dem Gesichtspunkt eines Game Directors und Creative Directors, die ja dann vielleicht auch unterschiedliche Visionen haben, ob sie dann sich eher historisch orientieren oder übernatürlich orientieren. Da kann ein Spiel ja auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ja, weiß ich nicht. Ich sehe das mal mit ganz großer Vorsicht, unter welchen Bedingungen da gerade Assassin's Creed Hexe entsteht. Kommen wir mal zum Thema Xbox. Das war ja auch im letzten Podcast sehr präsent und die News reißen da nicht zu ab. Und zwar gibt es Neuigkeiten eher, was so das Marketing betrifft. Also Xbox hat sich ja von diesem This is an Xbox verabschiedet. Also dieses Alles ist eine Xbox als Marketingspruch. Das Neue ist jetzt We are Xbox, also wir sind Xbox, ne, so ein bisschen dieses geschlossene, ne, wir sind jetzt, ne, wir halten jetzt zur Marke Xbox irgendwie, ne, das ist jetzt, ja, Peng. Aber es gibt ein neues Logo, klar, das ist auch wieder ein X, aber das hat jetzt wieder mehr diesen grünen Touch und hat so einen, glänzenden Glas-Look. Schon fast, würde ich sagen. Also am ehesten kann man vielleicht noch sich so ein bisschen daran orientieren, was, Apple angeht mit ihrem, ja, wie nennt man das denn? Fluid Look da oder so? Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber vielleicht kann man sich so ein bisschen daran orientieren. Also so ein bisschen sieht das Logo aus, hat so einen gläsernen Look, ist grün und sieht eigentlich ansonsten aus wie immer. Aber wird gerade generell total gefeiert, was das angeht. Also, dass man jetzt sagt, we are Xbox und das Logo jetzt grün ist. Wird gerade sehr, sehr gefeiert, zusammen mit diesen ganzen News. Ne? Wir wollen Xbox wieder als Marke groß machen. Also generell wurde Microsoft Gaming auch als Name gedroppt und es soll jetzt einfach wieder Xbox Gaming sein. Wird gerade sehr, sehr gefeiert. Ich muss das ein bisschen einordnen, beziehungsweise auch so ein bisschen. Ich möchte da persönlich so ein bisschen die Luft rausnehmen, weil das sind jetzt natürlich alles Marketingmaßnahmen. Und wofür ist Marketing? Marketing ist dafür da, um ein Thema, ein Produkt oder eine Marke nach außen zu bringen, also an die Leute zu bringen, also bekannter zu machen, beziehungsweise, dass die Leute das Produkt oder die Marke toll finden. So, das ist Marketing. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann haben sie anscheinend gutes Marketing gemacht, weil alle Leute sind gerade total begeistert deswegen. Aber ich möchte betonen, es ist nur Marketing. Also davon haben wir jetzt effektiv erstmal überhaupt nichts, dass das Marketing-Logo oder das, der Marketing-Slogan jetzt irgendwie anders sind. Ne? Also davon können wir uns jetzt erstmal nichts kaufen. Also für unseren Xbox-Alltag ändert das erstmal rein gar nichts. Und da müssen wir uns so ein bisschen auf das fokussieren, was sich tatsächlich geändert hat. Und das ist jetzt effektiv, ne, wenn man es mal runterbricht und all das zur Seite legt, was gesagt wurde und was man und dieser ganzen PR-Nachrichten, PR-Floskeln, ne, was man jetzt alles neu machen möchte, das, was effektiv bisher gemacht wurde, ist ja der Preisdrop des Xbox Game Pass Ultimate, ne, von 26,99 auf 20,99. So, und das ist ja erstmal etwas, wo man sagen kann, okay, günstiger ist ja erstmal schon mal besser. Klar, Call of Duty wurde da jetzt exkludiert, also das ist jetzt nicht mehr im Game Pass drin, beziehungsweise die neuen Releases von Call of Duty sind jetzt nicht mehr im Game Pass drin, aber er ist jetzt erstmal per se günstiger, was ja erstmal besser ist. Ich sage aber trotzdem, das ist noch nicht gut, weil wir müssen uns mal vergegenwärtigen, der hat vor dieser Preiserhöhung nochmal deutlich weniger gekostet. Also wir hatten ja eine Preiserhöhung von 50%. So, und jetzt haben wir einen Preisdrop von 6 Euro. Damit sind wir immer noch deutlich über dem, was der Game Pass mal vorher gekostet hat. Das heißt, wenn wir es jetzt mal so das Ganze von vor anderthalb oder zwei Jahren vergleichen, haben wir immer noch eine ziemlich krasse Preiserhöhung unterm Strich. Und da muss ich sagen, ne, ist erstmal schön, dass er nicht mehr so ultra teuer ist, sondern nur noch teuer. Aber es ist immer noch weit von dem weg, was wir vor dieser ganzen Geschichte wirklich als effektiven Preis hatten. Und wo viele noch gesagt haben, ja, das dafür ist es halt noch fair. Aber 21 Euro für ein Game Pass Ultimate ist halt trotzdem angesichts der gestiegenen Kosten für alle Leute, ne, wenn man sich Lebensmittel, Spritpreise, generell auch öffentliche Verkehrsmittel, die auch jedes Jahr teurer werden. Ne? Also muss ich euch ja wahrscheinlich gar nichts zu sagen, dass alles irgendwie immer teurer wird. Und unter dem Gesichtspunkt ist auch ein immer noch ordentlicher Preis von 21 Euro für viele immer noch ein ganz schön hartes Stück Brot. Und damit jetzt effektiv auch die Kehrtwende einzuleiten, dass jetzt alle plötzlich wieder Xbox Game Pass Ultimate abonnieren, weil wir erinnern uns, wir hatten hier rückgängige Zahlen. Der war den Leuten zu teuer. Und deswegen gab es hier rückläufige Zahlen. Aber ist das jetzt die große Kehrtwende? Also da sage ich, nee. Da gibt es vielleicht die einen oder anderen, die sagen, ja, komm, dann mach ich's doch wieder. Aber effektiv bedeutet das eigentlich nur, ist es immer noch viel Geld und die Leute, die ihn kaufen, werden das wahrscheinlich auch immer noch über irgendwelche Key-Reseller machen oder über VPN, dass sie dann irgendwie mexikanischen Code kaufen und dann hier in Deutschland einlösen, weil es ihnen zu teuer ist. Und ich glaube, an der Realität wird sich nicht so viel ändern. Insofern muss man das alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und das Zweite ist halt, was effektiv gemacht wurde, ist Project Helix ankündigen. Also den Codenamen oder den Projektnamen der nächsten Xbox. Aber dass die in Entwicklung ist und was die so machen soll, also dass es so ein High-End-Produkt ist und systemoffen, also dass auch Epic Games Store darauf läuft und sowas, das wussten wir alles vorher. Das ist keine Änderung des Xbox-Kurses. Das ist same, also das ist das gleiche in Grünes. Also das Kind hat jetzt nur einen Namen bekommen. Und beziehungsweise hat den Namen wahrscheinlich schon vorher gehabt, aber man hat ihn jetzt einfach bekannt gegeben. So, das sind die zwei effektiven Dinge, die es aktuell gibt, die, ne, sich neu verändert haben, von denen wir etwas, na, also vom letzten kann man nicht mal sagen, dass wir effektiv davon was haben. Aber effektiv haben wir nur diese Preisanpassung des Xbox Game Pass Ultimate. Beziehungsweise auch des PC Game Pass, um der Vollständigkeit halber. Aber das als Grundlage einer Euphoriewelle zu nehmen, finde ich ein bisschen wild. Da lassen sich, glaube ich, sehr viele gerade von schönen Phrasen, PR-Gerede und Marketingkampagnen leiten. Und ich habe da ein bisschen mehr Skepsis grundsätzlich. Also, wenn das alles so kommt, wie man jetzt erzählt, dann begrüße ich das erstmal, aber ich sehe da sehr viele Punkte, die eben kollidieren, ne? Also, dass man jetzt sagt, oh, wir machen jetzt vielleicht wieder Spiele exklusiv und wollen Spiele oder generell die Marke Xbox stärken. Also mit We are Xbox als Slogan ist das für mich nicht getan. Also da muss man natürlich dafür sorgen, dass man eine coole Konsole hat, die preiswert ist, die coole Spiele anbietet, vielleicht die eine oder andere Innovation und dann vielleicht ein Game Pass, der sehr, sehr attraktiv in der Preisgestaltung ist, aber trotzdem halt die ganzen coolen Spiele auch beinhaltet. So, dann können wir darüber reden. Aber der letzte Stand ist halt eben, dass die nächste Xbox-Konsole teuer wird. Und das wurde auch nochmal bestätigt. Hey, die Preisknappheit wird sich auf die Xbox-Konsolenpreise auswirken. Und das auch noch über einen längeren Zeitraum hinweg. Also das hat Asha Sharma, die neue CEO, auch jetzt kürzlich nochmal gesagt. Insofern kollidieren da diese Wunschvorstellung von jetzt wird alles wieder wie früher bei Xbox mit der Realität. Und da würde ich eher zu Vorsicht mal ein bisschen abwarten, weil wenn die nächste Xbox jetzt vielleicht Exklusivspiele hat, aber dann kostet das Ding irgendwie 1.100 € oder so, dann finde ich das alles ein bisschen semi-toll. Also dann finde ich das sogar ein bisschen kacke, weil dann habe ich ja diese Exklusivspiele gebunden an ein System, was sich dann viele auch einfach gar nicht mehr leisten können oder wollen, weil es zu teuer ist. Und weil viele dann auch eher bei ihrer alten Plattform bleiben. Also man muss sich auch mal vergegenwärtigen, dass zum Beispiel, um mal so die PlayStation-Plattform zu nehmen, knapp die Hälfte der Leute, die PlayStation benutzen, sind immer noch auf einer PlayStation 4 unterwegs. Und das sind sie, weil sie sich einfach keine PlayStation 5 plus dann irgendein Spiel leisten können. Also, ne, klar, wir haben irgendwie PC Master Race und dann ein paar Leute, die dann halt privilegiert sind. Aber viele können sich das nicht leisten, weil sie Schüler sind, weil sie Studenten sind, weil sie Jobs haben, vielleicht in Teilzeit oder auch in Vollzeit dann gar nicht so viel verdienen, weil vielleicht Mieten steigen, Essenkosten steigen, ne, was ich gerade alles genannt habe. Die können sich das nicht leisten. Und dann eine Konsole zu bringen, die Exklusivspiele an einen hohen Einstiegspreis koppelt, das ist vielleicht für eine kleine Gruppe cool, für die Masse aber nicht. Und dann wird sich auch am Ende die Frage stellen, investiert Xbox in Spiele, die 200 Millionen in der Entwicklung kosten, für Games, die dann halt aber kaum gekauft werden, weil die Plattform kaum einer besitzt. Das ist etwas, wo ich nicht weiß, ob sie daran denken, also ob sie auch an das Übermorgen denken oder nur ans Jetzt oder verfängt sich das in den Marketingphrasen oder hat das wirklich ein nachhaltiges Konzept? Und da sind für mich gerade viel zu viele Punkte, die mit der Realität kollidieren. Also diese PR- und Marketing-Aussagen einfach mit der Realität kollidieren. Und da muss man mich eines Besseren überzeugen und nicht nur Marketing-Sprüche raushauen. Was aber schon bald Realität werden könnte, ist der günstigere Einstieg in den Xbox Game Pass. Weil es gibt einen Leak, nachdem eine neue Stufe tatsächlich eingeführt werden soll mit circa 50 Spielen. Die soll auch Discord Nitro umfassen und man soll so ein bisschen wie bei EA Play oder wie es Abo heißt, 10 Stunden Cloud Gaming integriert haben. Also, dass man sagen kann, ne, ich habe jetzt hier meine 50 Spiele und davon kann ich 10 Stunden auch Cloud Gaming darüber nutzen. Also, dass ich das nicht installiert haben muss, sondern das eben übers Netz spiele. So, Preis wissen wir aus diesem Leak jetzt noch nicht, aber es soll eine einsteigerfreundliche Variante sein. Es hat aber einen Haken. Und der ist nicht ganz unwesentlich. Denn dieser Haken bedeutet, man kann, trotz dass man diese Game Pass-Stufe abonniert hat, keinen Multiplayer nutzen. Das heißt, wenn ihr Abonnent dieses Xbox Game Pass-Abos seid und beispielsweise dann irgendwie das neue Forza Horizon 6 spielen möchtet, dann könnt ihr das aber nicht online spielen, weil dafür reicht diese Game Pass-Stufe eben nicht. Und das finde ich ein bisschen fragwürdig. Vor allem, das wird noch absurder, weil wie alle anderen Spiele umfasst das eben halt auch Xbox Play Anywhere. Das heißt, ihr könnt theoretisch die Spiele, die bei Xbox Play Anywhere sind und in dieser Game Pass-Stufe am PC spielen. Und da ist ja der Multiplayer kostenlos. Also zusammengefasst, wenn ihr diese Xbox-Stufe abonniert, könnt ihr auf der Xbox nicht im Multiplayer spielen oder keine Xbox-Multiplayer-Services nutzen. Aber wenn ihr zufällig einen Gaming-PC besitzt, könnt ihr diese Spiele im Multiplayer am PC nutzen. Und das ist absurd. Das ist wirklich absurd, dass das auf dem PC geht, aber auf der Konsole verhindert man das. Weil dafür müsstest du ja dann wieder die teurere Stufe abonnieren. Und das verursacht gerade echt Kopfschmerzen in meinem Brain. Dass man nicht sagt, okay, Multiplayer machen wir halt auch hier rein. Weil auf dem PC geht's ja. Also ihr nutzt ja die gleiche Multiplayer-Infrastruktur wie für einen PC. Also man kann ja auch auf dem PC einfach die Xbox Xbox Game App nutzen, dass man darüber kommuniziert, schreibt, spielt, Spiele startet. Das ist die gleiche Infrastruktur. Nur da macht ihr sie kostenlos für den Multiplayer und auf Xbox eben nicht. Das ist nicht erklärbar. Das ist einfach nicht erklärbar. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Ne? Ich denke, diese Stufe ist vielleicht für Leute interessant, die absolut gar keinen Multiplayer nutzen. Absolut gar keine Multiplayer-Dienste. Nicht online Koop spielen, nicht mit anderen spielen, nicht gegen andere spielen, sondern einfach komplett Singleplayer unterwegs sind. Und da dann vielleicht diese paar Spiele dann auch zu haben, die dann da vielleicht auch einen ansprechen. Je nach Preis kann das vielleicht interessant sein. Dass man trotzdem nicht Multiplayer integriert, ne? Wie gesagt, aufgrund der Thematik, dass es eben am PC geht, erklärt sich mir nicht und das ist auch nicht erklärbar in meinen Augen. Aber ne, jetzt effektiv für die Lebensrealität der Leute aussieht, wenn ihr nur Singleplayer-mäßig unterwegs seid, kann das je nach Preis vielleicht funktionieren. Ne? Okay, das kommt dann ganz drauf an. Und natürlich auf die Spiele. Ich meine, da gibt es auch ein Leak zu, welche Spiele da jetzt wohl auch integriert sein sollen. Es sind jetzt ja vieles, was man eigentlich auch schon zu hundertfach irgendwo gesehen hat. Ne? Also ein Among Us, ein S-Turnier, ein Crash Team Racing, ein DayZ, ein Descenders, ein Fallout 4, ein Hades, ein Halo Wars 2, ein Limbo, ein Overcooked 2, ein Psychonauts, ein Tunic, ein Vampire Survivors. Halte ich alles für nette Spiele? Aber das sind eher die Spiele, die im Game Pass Ultimate zum Beispiel eher nur noch als nette Dreingabe drin sind, weil sie eigentlich schon auch jeder gespielt hat. Und auch kein, sagen wir mal, sie sind kein Abo-Seller. Sie sind nicht diese Spiele, wo man sich denkt, ah, okay, na, jetzt lohnt sich ja doch der Game Pass für mich. Weil das sind alles wirklich schon auch alte Spiele, und auch teilweise wirklich Sachen, die bei sämtlichen Abo-Diensten, teilweise bei Epic Games Store schon mal irgendwo auch vielleicht zu haben waren oder über PlayStation Plus auch schon überall mal zu haben waren oder je nachdem vielleicht sogar auch schon, ich denke, da war auch das eine oder andere schon bei Games with Gold sogar dabei, ne? Solche Geschichten sogar und eben auch seit Jahren irgendwo im Game Pass schon drin. Und da muss ich halt sagen, das lohnt sich dann aber unterm Strich auch nicht so wirklich. Also da sind nicht diese geilen Spiele bei oder diese großen Titel, gerade aus dem eigenen Haus, wo man sich denkt, okay, ja, da lohnt sich jetzt irgendwie doch der Xbox Game Pass in dieser Variante. Vor allem ist das dann halt natürlich wieder eine Preisfrage, aber es ist jetzt nicht dieses Totschlagargument, muss ich sagen. Das sind jetzt nicht diese neuen, krassen Titel bei. Vor allem ältere Spiele, teilweise auch Sachen, die man teilweise auch irgendwo umsonst schon bekommen hat. Insofern, auch das sollte sich das bewahrheiten, ist jetzt wieder so eine Neueinführung, ne? Auch mit dem Game Pass Ultimate Preisanpassung, wo man sagt, ist nett, aber ne, es ist nicht so, es ist nicht in der letzten Konsequenz durch so ausschlaggebend, dass man sagt, okay, da würde man jetzt gerade irgendwie eine, so eine Kehrtwende bei Xbox einleiten, sondern es fühlt sich eher so ein bisschen wie das Pflaster, was über die Wunde gelegt wird und ein bisschen drüber streichelt und sagt, ja, jetzt wird alles besser. Ja, aber es ist jetzt nicht mal, dass man sagt, okay, da packen wir jetzt mal grundlegend wie irgendwas an. Und auch, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass bei Xbox gerade viel mit den Abo-Modellen auch irgendwie rumgebastelt wird und dass da nicht dieses Einheitliche drin ist. Weil ich fand das eigentlich immer sehr übersichtlich in der Anfangszeit, als man gesagt hat, okay, es gibt den Xbox Game Pass, es gibt den Xbox Game Pass Ultimate, der aus dem Xbox Game Pass und dem PC Game Pass besteht. Also das ist so, dass man einen Konsolenservice hat, einen PC-Service und einen, der alles vereint. Also die Ultimate-Variante. Ich fand das sehr übersichtlich. Konsole, PC und einmal beides. So, und jetzt haben wir PC, Essential, Premium, Ultimate, jetzt kommt noch das und ganz schnell hast du ein Wirrwarr an Abos, sodass vielleicht die Casuals, die du ja eigentlich abholen willst, weil die Core-Gamer, die hast du im Zweifel ja schon eh drin, aber dass die ganzen Casuals, was ja die größte Basis einer Spielerbase wirklich ausmacht, dass du die abholen kannst, das finde ich dann ein bisschen schwierig, wenn du so viele Abos hast und dann, ne, also hier hast du Multiplayer drin, da schon wieder nicht, da hast du diese Spiele, da hast du aber keine Exclusives und hier hast du die vielleicht drin und da vielleicht gar nicht mehr, da blickt am Ende auch keiner mehr wirklich durch. Und die Gefahr sehe ich gerade, wenn du dann so ein Wirrwarr an verschiedenen Stufen hast und wenn es dann sehr leicht, sehr übersichtlich wird, also sehr einfach machst du es einfach für die Leute, wenn du wenige Modelle hast, aber mit einem guten Einstiegspreis. Und ja, da sehe ich gerade eher, dass man sich weiter davon entfernt. Insofern halte ich, oder mache ich jetzt mal einen Schlussstrich und die ganzen Xbox-News, aber fasse zusammen, muss man alles so ein bisschen einordnen, weil ich finde, da wird gerade sehr viel Hype rund um Xbox generiert, der ein bisschen aufgeblasen wirkt, sofern nicht die Sachen auch teilweise so eintreten, wie sie eben auch prophezeit werden oder entgegengehypt werden, ne? Wie sie vielleicht gerade so erhofft werden aufgrund der erfolgreichen 360-Zeit, weil man so ein bisschen vielleicht auch das Wording davon aufgreift und viele so, sich so ein bisschen nach dieser Zeit sehen. Aber ob das am Ende so kommt, ich sehe es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber wollen wir mal gucken. Kommen wir mal zur großen Konkurrenz, nämlich PlayStation. Da gab es nämlich jetzt auch die ein oder anderen unschönen News. Und zwar gab es Feedback. Es gab nämlich einen Playtest zu dem neuen oder kommenden Shooter Fair Games von Haven Studios. Das ist nämlich eins dieser Live-Service-Games, die noch unter der Jim Ryan-Ära eingeleitet wurden. Und der Pretest war da jetzt kürzlich und die Kritik davon war ziemlich zerreißend. Es gab darin einen Modus, den konnte man spielen, nämlich Cargo Haste, und das ist so ein Extraction-Shooter-Modus. Und insgesamt war die Kritik wohl eher, ja, es spielt sich gerade eher so wie so ein Call of Duty. Also es gibt auch Wallruns und Movement, was sehr an Call of Duty erinnert. Und die Kritik war hauptsächlich, dass sich das Ganze irgendwie so, ja, zu viel daran orientiert, dass es zu unvollständig ist, aber vor allem, dass sich das nach so zwei, drei Partien sehr langweilig anfühlt. Und ich finde, wenn sich ein Spiel langweilig anfühlt, dann finde ich die Kritik noch schlimmer, als zu sagen, hey, das fühlt sich jetzt unvollständig an, weil klar, das ist ein Playtest, da gibt es nur so einen, ne, sehr bestimmten Bereich eines Spiels, den man auch am Ende spielen kann, und am Ende mag es vielleicht noch viel, viel mehr sein. Deswegen finde ich die Kritik der Unvollständigkeit noch so ein bisschen, ja, okay, ist ein Playtest, aber das, wenn sich ein Shooter nach ein paar Runden einfach langweilig anfühlt, das finde ich viel, viel schlimmer. Das wiegt sehr viel krasser. Und da muss ich halt sagen, und ich weiß nicht, wie gut das Studio das hinbekommt, aber da muss man so ein bisschen einen Turnover machen wie bei Marathon, weil das wurde auch in vielen Playtests noch sehr zerrissen und das Endprodukt war ja dann zumindest für die Zielgruppe ja deutlich, deutlich besser. Ob das jetzt bei Fair Games genauso funktioniert und ob man sich da nicht vielleicht so ein bisschen zu viel copy-pastet, ne, mit hier ein bisschen Call of Duty, da wieder ein bisschen Extraction-Shooter, weil es wird ja nur Extractioned, weil das jetzt irgendwie gerade der neue Run ist, ne? weil das kann man vielleicht auch noch kurz einstreuen. Es gibt nämlich auch das Gerücht, dass der Halo Multiplayer, das Standalone-Game, zum Beispiel bei Xbox, dass es ja eigentlich ein Battle Royale-Ding werden sollte, auch jetzt ein Extraction-Shooter werden soll. Also, ne, das, was Battle Royale von der Zeit war, ne, sowas so, wo sie dann auch so Call of Duty und Battlefield und wie sie alle heißen, aufspringen wollten, das ist jetzt anscheinend so ein bisschen ad acta und jetzt ist Extraction-Shooter das neue Ding. Wahrscheinlich nachdem auch Ark Raiders da ganz großen Erfolg hatte, wo man aber auch sagen muss, da sind auch die Spielerzahlen mittlerweile sehr gesunken. Ebenso bei Marathon, da ist man gerade im Peak bei 17.000 Leuten und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 12.000. Damit ist man sogar hinter Enshrouded Age of Empires 2 und ist so gerade auf dem gleichen Stand wie Witcher 3 oder dem Football Manager 2024. Also, das sind jetzt nicht die Zahlen, die man für ein Studio, wofür Sony 3,6 Milliarden auf den Tisch gelegt hat und die mit Destiny 2 ja so diesen irren und unfassbaren Erfolg hatten, was man von denen wahrscheinlich intern erwartet. Ich denke mal, das wird Sony auch sehr, sehr kritisch beäugen. Und die werden auch sehr, sehr kritisch beäugen, dass das Feedback zu Fair Games jetzt so negativ ist. Und tatsächlich, was man so auch so den Discord-Einträgen, die es dazu gibt, eben auch entnehmen kann, ist das wohl auch sehr überwiegend negativ. Also es ist jetzt nicht so, dass ein paar sich darüber beschwert haben, sondern es ist wirklich die überwiegende Kritik ist, hey, dieses Spiel macht einfach keinen Spaß. Und da ist jetzt auch die Frage, hat Sony die Geduld, um zu sagen, okay, dann nehmt euch bitte die Zeit und macht daraus eben etwas Cooles, was nachhaltig auch gut funktioniert und was Spaß macht und dann vielleicht auch ein bisschen was Eigenes ist. Oder sagen sie jetzt, boah, da jetzt schon wieder so viel Geld investieren wie beim Marathon und am Ende ist es dann vielleicht für so eine Nische ganz nett, aber kein großer System-Seller, weil ne, jeder erhofft sich ja am Ende, das neue Ark Raiders zu machen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie mit der Kritik umgehen. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und wann das nächste Mal so wirklich so ein guter Schwung auch Gameplay gezeigt wird. Gerade angesichts dieser Kritik kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen dauert. Ich weiß jetzt leider nicht, wann dieser Shooter wohl erscheinen soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt alles so ein bisschen länger dauert. Es gibt aber weitere, zumindest fragwürdige News aus dem PlayStation-Lager. Und zwar geht rum die News, dass es jetzt ein Schutzmechanismus gibt. Wie nennt man das am besten? Ein DRM, was so ein bisschen Raubkopieschutz ist. Gibt es da eine News, die gerade rumgeistert, nämlich, dass man neu gekaufte digitale Spiele, dass man da die Lizenz verliert, die zu nutzen, wenn die Konsole nicht nach 30 Tagen mal mit dem Internet verbunden war. Und angeblich, wie sich jetzt aber rausstellt, sei das nur ein Bug, weil Sony damit eigentlich einen Exploit fixen wollte und damit ist dieser Bug reingerutscht, nachdem das eben so ist. Und hinter solchen Geschichten, da bin ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil es ja auch nachweislich Berichte gibt, nach denen Features ja auch teilweise implementiert werden und dann unter dem Vorwand, das war ja nur ein Fehler, das wollten wir ja eigentlich gar nicht oder das war nur eigentlich ein Test und jetzt haben wir das aus Versehen ausgerollt, dass diese Sachen eingebaut werden, um Resonanz abzuchecken. Das sind tatsächlich auch Methoden, die jetzt nicht nur bei Sony, ne, da geht es grundsätzlich darum, dass das in der Softwarebranche so gemacht wird, ne, dass man Dinge ausprobiert und da dann so ein bisschen das Feedback der Leute erhaschen möchte. Und das macht man gerade bei Features, die so ein bisschen kontrovers sind. Was heißt Features? Bei Dingen, die so ein bisschen kontrovers sind, dass man da damit erstmal so vorsichtig in den Markt reinhorchen möchte. Können wir uns das erlauben oder ist der Backlash da doch zu laut? Und für mich klingt das jetzt erstmal so nach so einer Geschichte, weil warum sollte ein Bug damit irgendwie einhergehen, dass nach 30 Tagen die Lizenz verschwindet, außer du loggst dich mit dem Internet an? Das klingt ein bisschen wild. Also klar kann das die Möglichkeit sein, aber unter der Berücksichtigung, wie die Branche teilweise so funktioniert, werfe ich mal einfach die Verschwörungstheorie in den Raum, dass das vielleicht doch gewollt sein könnte. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir nutzen ja sowieso unsere Konsolen eigentlich schon sowieso immer online. Ich finde aber trotzdem, dass das sehr, 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 sehr problematisch ist. Weil das gilt nämlich sowohl für PS4 und für PS5-Konsolen. Und man muss nämlich eine Sache festhalten, das ist gerade für die Retro-Szene oder sowas wäre, also wenn das jetzt kein Bug ist, der gefixt wird, sondern wirklich etwas, was bleibend ist, oder sich auch in der Zukunft etabliert, ein sehr, 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 sehr heftiger Rückschlag. Weil in der Retro-Szene ist die Nutzung von Offline-Konsolen tendenziell ein sehr präsenteres Thema als jetzt bei der Primärkonsole, die man jetzt vielleicht nutzt, weil klar, die benutzt du ja für die Spiele, wo du auch Patches erhältst, ne? Weil gerade die großen Spiele bekommen ja dann noch Patches. Im Indie-Bereich ist das tatsächlich sehr, sehr viel seltener, ne? Also wenn du dann irgendwie ein Spiel installierst, kannst du das auch nach, weiß nicht, 2 Jahren sehr gut immer noch genauso zocken, ohne dass du nur die Konsole seitdem mal am Netz hattest. Einfach, weil da nichts groß mit passiert ist und weil es nicht erforderlich ist. Aber es gibt ja gerade so im AAA-Bereich viele Spiele, die das eben voraussetzen, dass du eine gewisse Internetverbindung auch eben hast. Aber ne, für die meisten Spiele, wenn wir jetzt auch in die Spiele integrieren, in die Debatte, ist das eben nicht notwendig. Und da muss man halt sagen, für die Retro-Szene wäre sowas schon sehr einschneidend, weil viele auch ihre Konsole dann offline nutzen, weil es vielleicht auch Bastler sind. Und für die wäre das schon sehr, sehr negativ. Und ich benutze zum Beispiel auch eine Xbox 360, wo man auch sagen könnte, ja, das ist ja eigentlich auch eine Konsole, die vielleicht tendenziell eher ans Netz anschließt, benutze ich zum Beispiel auch komplett offline. Und ich finde, dass aus Retro-Perspektive und auch, ne, weil man ja eben die Lizenz entzieht, finde ich das auch aus Sicht der Spielepräservation ein nochmal schlechterer Punkt, weil das ist klar, Spielepräservation, die leidet ja darunter, dass viele Spiele Day-One-Patches voraussetzen, weitere Updates voraussetzen, eine ständige Online-Verbindung voraussetzen. Und wenn die mal halt nicht gegeben ist irgendwann, dann sind diese Spiele unbrauchbar und nie wieder benutzbar. Und dann, dass du nach 20 Jahren sagen kannst, oh, da hätte ich jetzt nochmal Bock drauf, geht halt nicht, weil Internet. Ja, und aus der Sicht, ist, was die Spielepräservation angeht, passieren ja dieser Tage sowieso nicht gute Dinge. Aber das wäre halt noch so ein weiterer Punkt. Und ein weiterer Punkt, der dazu noch für mich sehr entscheidend ist, ist so das ganze Thema mit Machtmissbrauch. Weil damit, also ne, ich rede da jetzt unter der Voraussetzung, dass das mit Intention passiert ist. Dass Sony sagen kann, ich nehme dir die Lizenz weg, dieses Spiel zu spielen, wenn du nicht das machst, was ich jetzt von dir möchte. Weil das kann so gehen, dass das jetzt in dem Fall geduldet wird und dass der nächste Schritt ein weiterer ist, der uns noch weiter in unserer Freiheit eben Spiele digital zu nutzen, die wir mal gekauft haben, einschränkt, weil Sony sich denkt, ah, nee, also da möchte ich noch mehr nach meinen eigenen Wunschvorstellungen das ausbauen, weil es eben geduldet wird und weil der Backlash dazu nicht groß genug ist. Und sowas sehe ich dann grundsätzlich immer kritisch vor dem Hintergrund, was kann noch passieren, was zugunsten des Publishers ist, aber nicht zu unseren Gunsten. Und das sehe ich dann sehr, 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 sehr kritisch. Ne, also das ist jetzt ein bisschen hypothetisches Szenario, aber grundsätzlich einfach Machtmissbrauch heißt sich nie gut, weil wir wissen nie, in was das mal vielleicht münden kann, wenn man sich nicht dagegen wehrt, weil das per se einfach erstmal keine coole Geschichte ist. So, wir haben ja keinen Vorteil dadurch, dass das so gemacht wird. Ne, also insofern sehe ich das mit ein bisschen Skepsis, was da jetzt gerade so passiert. Egal, ob das jetzt ein Bug war oder nicht. Die eine Variante macht es nur noch ein bisschen schlimmer, die andere vielleicht noch eher ja, verzeihbar. So, ich habe noch eine letzte News aus dem PlayStation-Kosmos, nämlich von Yoya Yoshida. Das ist die Person, die circa 30 Jahre bei PlayStation war und eine sehr, sehr wichtige Figur war, quasi das Gesicht auch irgendwo von PlayStation und seit, ich glaube, 1-2 Jahren dort jetzt nicht mehr tätig ist. Aber Yoshida hat sich in einem Podcast zu PlayStation geäußert. Und hat dort gesagt, hey, na, ich bin jetzt eigentlich nicht so für die Veröffentlichung von PlayStation-Titeln auf dem PC, ne, weil es der Marke PlayStation jetzt erstmal nicht so wirklich gut tut. Aber er hat auch gesagt, er sieht es, oder im übertragenen Sinne, sieht er es als notwendig, wenn die Spiele weiter so produziert werden, wie sie eben gemacht werden. Sprich, hochbudgetierte Spiele, also Spiele, die sehr viel in der Entwicklung kosten. Und er hat das Beispiel jetzt nicht genannt, aber das nenne ich jetzt mal, weil ich das in dem Rahmen auch kurz recherchiert habe. Zum Beispiel Spider-Man 1, also das von 2018, das hat 100 Millionen US-Dollar in der Entwicklung gekostet und hat sich circa 23 Millionen Mal verkauft. Also ein sehr, sehr gigantisch großer Erfolg. Und man sagen kann, hey, für die Summe, die es dann auch gekostet hat, kam da auch sehr viel Umsatz bei rum. So, wir merken uns, 100 Entwicklungen, also 100 Millionen Entwicklungen, 23 Millionen verkaufte Spiele. So, Teil 2 hat sich bisher weniger verkauft. Das liegt bei circa 17 Millionen Verkauften, also zu den 23 Millionen im Vergleich zum ersten Teil. Und es hat statt 100 Millionen in der Entwicklung 300 Millionen in der Entwicklung gekostet. Sprich, es war dreimal teuer, aber hat sich so, ja gut, was ist das dann im Endeffekt, so ein Viertel, Fünftel weniger verkauft als Teil 1. Unter der Voraussetzung, ne, Spiele werden immer größer, werden immer hochwertiger und damit auch immer teurer, weil natürlich auch die Entwicklungskosten per se steigen. Und wenn sie dann noch per se größere Spiele machen wollen, dann müssten sich die Spiele ja exponentiell besser verkaufen, was ja nur funktioniert, wenn du eine große Basis an Leuten hast, die das auch grundsätzlich kaufen könnten. Das heißt, entweder musst du unfassbar viel mehr PlayStation-Konsolen verkaufen oder du verkaufst es eben auf mehreren Plattformen. Und da hat Yoshida eben gesagt, naja, er ist sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob sie und wie Sony das handeln will. Unter diesen, also wenn sie auf hochbudgetierte Spiele setzen, wie sich das am Ende überhaupt rechnet. Und da ist der einzige Weg, die Budgets niedriger zu fahren. Also sprich, die Produktionskosten für diese Spiele niedriger zu halten. Und dass das geht, das hat ja zum Beispiel Ghost of Tsushima oder Ghost of Yotei bewiesen. Also Ghost of Tsushima wissen wir relativ genau, das hat so 60 Millionen gekostet und auch Ghost of Yotei soll sich in ähnlichen Bahnen von den Produktionskosten befinden. Also, ne, da muss man gegenhalten, Ghost of Yotei 60 Millionen oder sagen wir mal sehr, sehr skeptisch und sagen, vielleicht hat es doch 70, 80 Millionen gekostet. Zu den 300 Millionen, die Spider-Man 2 mindestens gekostet haben soll. Und insofern muss man natürlich schauen, dass diese Kosten überschaubar bleiben, weil ich bin auch kein Fan davon, wenn Spiele immer aufgeblasener werden und noch größer und noch mehr, obwohl es dann eigentlich gar nichts wirklich an Mehrwert zu bieten hat, sondern nur damit man sagen kann, hey, unser Spiel ist jetzt noch größer und du brauchst 6 Stunden, wenn du von einem Punkt zum nächsten kommen willst, weil du jetzt 30.000 Kilometer geradeaus laufen musst. Das ist dann krass, aber nicht spaßig. Ne? Insofern finde ich, müssen sich Spiele auch so ein bisschen wieder raffen und vielleicht nicht so ausufernd werden. Ich meine, GTA 6 wird jetzt natürlich so ein extrem, so eine große Videospielgeschichten-Ausnahme von den von den Entwicklungskosten, weil es ja, glaube ich, da liegen wir ja schon auch bei 2 Milliarden oder so, was ich letztens gelesen habe. Also ganz utopisch hohe Beträge, ne? Das ist aber halt die Ausnahme und ich finde, da sollten wir uns aber grundsätzlich so ein bisschen wieder rückbesinnen. Es muss nicht immer höher, weiter, schneller sein, weil dadurch werden die Spiele ja auch nicht immer exponentiell besser, ne? Weil wir sehen ja, dass Spiele auch mit kleineren Budgets, sowas wie Clair Obscur Expedition 33, was ja so um die, ich glaube, 40 Millionen gekostet haben soll, ein gigantischer Erfolg war. Und insofern muss es gar nicht dieses Ausufernde sein, um Leute zu begeistern. Oder eben Ghost of Yotei, was 60 gekostet oder 60 Millionen gekostet haben soll, was ja auch ein großer Erfolg war, ein tolles Spiel ist. Also es geht auch anders und ich hoffe, dass Sony das sieht und dass diese Skepsis, die da von Yoshida entgegengebracht wurde, am Ende unbegründet sein wird. So, jetzt hatten wir viele News, über die ich viel gesprochen habe, aber ich habe auch noch ein paar Spiele gespielt, über die ich auch noch sprechen möchte. Es sind allerdings jetzt nicht allzu viele. Ich möchte mal mit dem Spiel beginnen, was mich die letzten Tage und Wochen am meisten begeistert hat. Und das ist Tomodachi Life für die Nintendo Switch, beziehungsweise ich habe es ja auf der Switch 2 gespielt. Es ist aber eigentlich ein Switch 1 Spiel, was leider aber keine Upgrades auf der Switch 2 hat. Sprich, ihr spielt auf der Switch 2 einfach die Switch 1 Version und das merkt man auch sehr schnell, weil es gibt dort keine verbesserte Auflösung. Man hat leider nur 30 FPS und keine 60 FPS. Man sieht an vielen Ecken und Kanten, dass es dann halt eben eckig und kantig ist und nicht so schön abgerundet, weil es vielleicht eine 2K oder 4K Auflösung bietet. Da hat Nintendo leider 0,0 Mehraufwand betrieben, um das vielleicht für die Switch 2 so ein bisschen technisch anzupassen. Insofern ist es tatsächlich völlig egal, auf welcher Plattform ihr das spielt. Es ist die 1:1 gleiche Erfahrung, aber die Erfahrung, die es bietet, ist hervorragend. Und zwar in Tomodachi Life seid ihr so eine Art Aufseher oder Gott, wenn man so will. Ihr habt eine Insel und könnt die so ein bisschen überwachen. Zwischendurch sieht man halt auch so Hände, so ein bisschen Black and White mäßig, wer das noch kennt. Aber man erstellt dann quasi Mies und die Mies leben auf der Insel. Und dann hat man so eine Lebenssimulation. Also ein bisschen Sims, Animal Crossing mäßig kann man sich das dann vorstellen. Und die haben dann kleinere Bedürfnisse. Also ein Bedürfnis ist zum Beispiel Hunger. Und es gibt dann verschiedene Gerichte, die dann mögen oder vielleicht nicht mögen. Und nachdem man sich da so ein bisschen richten muss, welche man kauft oder eben nicht kauft. Sie haben auch Bedürfnis, gut gekleidet zu sein. Was den Kleidungsstil angeht, das kann völlig unterschiedlich sein. Und was natürlich die eigene Behausung angeht, weil die kann man auch komplett eigens gestalten. Und dafür muss man dann halt, und dazu muss man dann eben gucken, dass die Zufriedenheit hoch ist oder eben noch gesteigert wird. Und das ist eben ein Aspekt des Spiels, der aber gar nicht so wirklich vordergründig ist, weil das Schönste an dem Spiel ist eigentlich, dass es nach Absurdistan gehen kann. Und zwar hat das Spiel zum einen eine Sprachausgabe, die mich an Microsoft Sam erinnert, also es ist sehr roboterhaft, sehr emotionslos, aber extrem lustig. Und zum anderen kannst du an vielen Stellen tatsächlich auch selbst eingeben, was die sagen sollen. Also es gibt viele Satzbausteine, ne, die halt immer gleich sind und sich nach einer Zeit leider auch ein bisschen häufiger mal wiederholen. Aber, oder falsch, nicht Satzbausteine, sondern Satzstrukturen. Und du kannst die mit Satzbausteinen oder Phrasen oder Wörtern füllen, die du dann selbst erstellst. Und das Tolle ist, es gibt absolut gar keinen Wortfilter. Also du kannst genauso sagen, hey, du begrüßt jetzt die Person mit Hallo, mein süßes Zuckermäuschen. Aber du kannst doch sagen, hey, du dummer Penner, als Begrüßung. Ne, und du kannst alles Mögliche dort eingeben. Es gibt gar keinen Wortfilter. Also ihr könnt auch wirklich heftigste Beleidigungen formulieren. Die werden dann tatsächlich auch so integriert. Und eben weil die Mies auch alles vorlesen, was da steht, eben auch ausgesprochen. Und das mit absoluter Emotionslosität, dass es absurd lustig klingt. Und dadurch halt, wenn sich das so ein bisschen hochschaukelt und du nach so einigen Stunden auch so mehr Phrasen einfach ins Spiel integriert hast, dann wird das zum absoluten Fiebertraum. Weil die Mies sich über Themen unterhalten, die nicht nur absurd sind, sondern teilweise noch Sachen zur Begrüßung sagen oder was sie besonders bewegt oder dass Dinge am Satzende gesagt werden können, also dass sie vielleicht immer Digger sagen oder Bratan und Bratinas, ne, also oder Bro. Also das kann wirklich absolut absurd werden. Und generell nimmt sich dieses Spiel einfach komplett gar nicht ernst. Und man kann sich das so ein bisschen dann am Ende bauen, wie man selber möchte. Ob man da jetzt so wirklich so ein bisschen süße Lebenssimulation draus machen wird oder ob man da einfach einen kompletten Fiebertraum draus basteln wird. Und ich finde, für mich funktioniert das am besten, wenn man einen Fiebertraum draus bastelt. Und dann finde ich es am absolut lustigsten. Da macht es einfach unfassbar viel Spaß, diese Dialoge zu erleben. Und für mich funktioniert das halt auch nochmal besser, wenn ich das on stream mache, weil dann hat das mehr so ein Event-Ding, so ein Zusammenerleben, weil es ist einfach viel lustiger, Personen dann auch oder Mies zu erstellen, die an Personen orientiert sind, die man halt wirklich kennt, ne, also sei es aus dem eigenen Umfeld oder eben Promis, weil man dazu einfach einen Bezug hat, weil wenn du einfach Randos erstellst, das ist halt halb so lustig. Und ich finde halt das noch mal lustiger, wenn du zusammen erlebst, wie jemand, den du gut kennst, plötzlich in Kim Jong-un verliebt ist oder sowas. Das ist halt einfach viel, viel lustiger, wenn du das zusammen erlebst und die Reaktion darauf erlebst. Und deswegen hat das für mich on-stream sehr gut funktioniert. Ich habe es ganz kurz auch off-stream, also offline, gespielt. Und da ist es natürlich immer noch lustig, aber viel weniger intensiv. Es ist viel, viel lustiger, wenn du diese Geschichten auch irgendwie teilen kannst oder sei es auch nur im Nachgang irgendwie Szenen oder Screenshot mit Freunden teilst. Dadurch entsteht die Magie, dadurch entsteht der Spaß und oder sagen wir mal, er verstärkt den Spaß. Und deswegen würde ich sagen, ist Tomodachi Life ein Spiel, was vor allem dadurch profitiert, wenn man es eben als Streamer so online spielt, also ne, im Stream spielt oder vielleicht als YouTuber oder dass man eben mit Freunden spielt. Also klar, man kann es jetzt nicht per se also es gibt kein Online-Multiplayer oder so, aber wenn man das halt spielt, andere Freunde spielen das auch und man ist immer im Austausch, was gerade auf seiner Insel passiert und was so die eigenen Mies dann auch eben machen, dann ist Tomodachi Life viel, 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 viel besser, ne? Durch die Geschichten, die dann entstehen. Weil, ne, man kann das so ein bisschen forcieren, wenn man so einen Mii packt und zum anderen packt und dann interagieren die miteinander. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht, aber generell, was so abseits dessen entsteht, dass man plötzlich beobachtet, wie die dann abseits irgendwie mit Geschenken spielen oder spazieren gehen, teilweise voneinander träumen und Albträume haben oder sowas. Also das kann wirklich alle möglichen Richtungen super absurd und lustig werden. Und ich habe selten beim Spiel so gelacht wie bei Tomodachi Life. Also ich behaupte einfach, das ist jetzt schon mein Feel-Good-Game des Jahres. Weil ich wüsste nicht, was dieses Jahr kommt, was mich noch mehr lachen lässt als dieses Spiel. Ich habe wirklich so ehrlich gelacht bei dem Spiel, ohne dass ich jetzt mal geschmunzelt habe, sondern wirklich einfach inbrünstig gelacht habe, weil es so lustig war, was da passiert ist. Und das kann man natürlich ein bisschen forcieren, indem man kreativ ist. Und ich sage, dieses Spiel funktioniert auch nur dann, wenn du kreativ bist. Weil wenn du nicht kreativ bist, dann ist das Spiel nicht so unfassbar spannend, weil es lebt sehr davon, was du selbst als Phrase oder Gesprächsthema eingibst. Und wenn du da einfach keine Ideen hast, dann wirkt das nach einer Zeit schon sehr 0815. Und darüber hinaus hast du ja eben auch die Möglichkeit, die Insel zu gestalten, die Häuser zu gestalten, Kleidung zu gestalten. Und wenn du da nicht so die Ideen hast, dann bleibt auch diese Magie ein bisschen weg, weil das Spiel hat per se kein Ziel oder keine Mission in dem Sinne, dass du ein bisschen so an die Hand genommen wirst oder auf irgendwas hinarbeitest, weil das hast du einfach nicht. Du setzt dir das so ein bisschen selber oder gehst so von einer kreativen Sache zur nächsten kreativen Sache, die du machen kannst. Das Einzige ist halt so, die Mies haben halt so ihre Bedürfnisse. Ne, der eine ist dann irgendwann Hunger, der andere möchte dann eine Verbindung zu einem anderen Mii aufbauen, dann musst du ihn da hinziehen, der andere möchte neue Kleidung, dann musst du einmal in den Shop gehen. So, ne, das sind alles Sachen, die du dann so abarbeiten kannst. Aber das sind keine Sachen, die dich auf Dauer begeistern werden, weil das sind natürlich dann Aufgaben, die sich ein bisschen wiederholen und das sind auch Aufgaben, die eigentlich mehr so im Background die ganze Zeit immer wieder passieren und das Spiel erweitern sollen, ne? Weil es geht halt primär darum, sich kreativ auszutoben, dann hier mal vielleicht so ein kleines Minispiel zu machen, hier mal eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann hier mal deine Insel zu erweitern, hier mal ein Gericht zu entwerfen. Also es besteht ja eben aus ganz vielen verschiedenen Komponenten, die super ineinander greifen und davon lebt es ja. Und wenn dir das nicht gefällt und du eher klare Missionsstrukturen brauchst, dann ist es nichts für dich. Wenn dich aber irgendwas davon richtig anspricht, dann ist Tomodachi Life eine der lustigsten Erfahrungen, die du nur erleben kannst und eine, die ich unter den Bedingungen, die ich genannt habe, absolut empfehlen kann und ich werde es auch noch weiterspielen. Ich hatte erst gar keine Erwartungshaltung, deswegen war ich vielleicht nochmal umso mehr begeistert, wie viel Spaß ich damit habe. Aber der Spaß, den ich damit habe, der ist wirklich auf einem ganz hohen Niveau. Auch wenn es natürlich Schwächen hat, ne, kein Online-Multiplayer, finde ich, ist eine absolut verpasste Chance. Das würde hier so, so unfassbar gut funktionieren. Und das so als vielleicht Shared World teilweise oder Koop-Welt oder so, dass man andere besuchen kann, das wäre Next Level, was da passieren würde. Wirklich. Also das ist eine vertane Chance. Dazu eben auch, dass es für Switch 2 keine Anpassungen gibt, dass sich manche Satzstrukturen auch wiederholen in den Dialogen, nach relativ kurzer Zeit schon. Ja, das sind so Geschichten, die muss man natürlich ankreiden, ne? Aber insgesamt eine richtig, richtig gute Spielerfahrung. Ein Spiel, was ich nur sehr kurz bisher gespielt habe, ist Vampire Crawlers, das Nachfolgespiel quasi zu Vampire Survivors. Das ist jetzt nicht das gleiche Genre, sondern es ist ein Dungeon Crawler, also die man in den 80ern, 90ern ja vor allem auch hatte, wahrscheinlich da eher noch so aufgrund technischer Limitierungen. Und es ist genau das, nur dass man auch hier wieder so das ganze Roguelike-Thema einbaut, sprich du findest Karten, die entweder ein Angriff sind, dass wenn du jetzt diesen Dungeon lang gehst und auf einen Gegner triffst, dass du diesen Angriff ausspielen kannst, oder dass du Karten findest, die den Angriff verstärken, oder dass du Verteidigungskarten findest, um zum Beispiel deine Rüstung aufzubessern. Ja, dass wenn du die Angriffe ausgespielt hast, ne, dann ist eben der Gegner dran und wenn der dich dann angreift, dass du dann entsprechend gut gerüstet bist und nicht so viel Schaden nimmst. Weil das Spiel geht eben nur so lange, bis du tot bist. Das heißt, du kannst einen Dungeon auch schaffen, aber dann geht es direkt in den nächsten Dungeon und dann direkt in den nächsten Dungeon. Vorausgesetzt, du stirbst halt nicht. Und wenn du das tust, dann hast du halt einen Run so für dich erstmal so completed, bist dann wieder in der Hauptbasis und kannst dich entsprechend auch upgraden, erweitern, neue Dinge kaufen. Das ist so ein bisschen typisches Roguelike-Prinzip und das kennt man vielleicht auch aus Vampire Survivors. Es ist allerdings weniger actionlastig, weil in Vampire Survivors bist du ja die ganze Zeit in Bewegung. Ne? Du hast halt einen durchgehenden Angriff und musst gucken, okay, wohin weiche ich jetzt aus, um nicht angegriffen zu werden? Welche Karten spiele ich aus? Welche passen zu meinem Spielstil, dass ich eben die Gegner besiegen kann, aber selbst möglichst wenig Schaden nehme? So, und bei Vampire Crawlers ist es eben so, dass du sehr zielgerichtet natürlich auf die Gegner zugehst. Du kannst welche ignorieren, du kannst immer die Konfrontation suchen, was dir natürlich im Zweifel Geld und Erfahrungspunkte oder neue Karten oder Karten-Upgrades eben bringt. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass du dann voll auf die Schnauze kriegst und auch sehr viel Schaden kassierst, was wieder schlecht ist, weil du dann vielleicht schneller das Ableben feiern darfst. Insofern ist es ein sehr viel langsamereres Spiel, weil du ist wirklich wie ein Dungeon Crawler. Du gehst auf den Gegner zu und dann ist halt erstmal ein Kampfmenü und dann hast du in Ruhe Zeit, okay, welche Karte spiele ich jetzt mit welchem Angriff? Eine, die vielleicht nur einen Gegner angreift, eine, die alle drei Gegner, die gerade vor mir aufploppen, angreift. Und das muss man dann so ein Stück weit abwägen. Es ist eher so ein bisschen taktischer angehaucht, aber trotzdem mit dieser Roguelike-Komponente. Ich muss sagen, nach so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil sich das so ein bisschen zäh angefühlt hat, hatte ich dann so nach 30, 40, 50 Minuten bin ich sehr gut reingekommen und habe da auch meinen Spaß mit und habe dann auch so in den Gameplay-Loop gefunden. Und muss sagen, das funktioniert auch wieder echt gut, wie sie dieses Roguelike-Element in ein neues Genre, oder ist ja kein neues Genre per se, aber in ein für das Studio jetzt neues Genre wieder auch einbauen. Vampire Survivors, muss ich sagen, hat mir trotzdem irgendwie mehr Spaß gemacht. Also generell dieses ein bisschen schnellere, sehr viel aktivere Gameplay hat mir dann doch besser gefallen. Ich war jetzt nie so der große Fan von Dungeon Crawler, aber hier gefällt es mir auf jeden Fall. Also das ist trotzdem ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann. Wenn man so generell auf Roguelike steht, dann wird man auch damit seinen Spaß haben. Ist auch ein Spiel, was mir gefällt, aber eben nicht so gut wie Vampire Survivors. Ist auch kein teures Spiel. Ich glaube, für bereits wenige Euro kann man sich das erstehen. Ich muss mal ganz kurz hier Google anwerfen. Also ist auf jeden Fall im Game Pass drin. Also insofern, wer das abonniert hat, kann das auch so spielen. Ich sehe gerade auf Steam 9,99 Euro. Dafür kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Also wenn man ansatzweise auf irgendwie so Deckbuilding und Roguelike steht, dann denke ich, wird man auch, wenn man dem Genre Dungeon Crawl jetzt nicht so viel abgewinnen kann oder wenn man da jetzt nicht so viel Erfahrung mit hat, wird man da auf jeden Fall mit Spaß haben. Insofern gibt es da von mir natürlich auch die Empfehlung. Dann habe ich noch zwei Spiele. Ich fange mal mit einem, also ich habe ein etwas älteres und ein ganz neues Spiel. Ich fange mal mit dem älteren an, was vielleicht dann ein bisschen kontroverser ist, nämlich Dark Pictures, Man of Medan, habe ich gespielt. Und ich hatte keine Erwartungshaltung, weil die Dark Pictures-Spiele oder ich sag mal die Spiele, die daran so ein bisschen anmünden eher, nicht die Dark Pictures-Spiele selber, die, mit denen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Sprich, mit Until Dawn war das erste, was ich gespielt habe, mal, das ist auch schon wieder einige Jahre her. Das fand ich sehr durchschnittlich. Und dann nach einiger Zeit kam, ich glaube, Devil in Me habe ich mal gespielt, aber auch nur angespielt für ein, zwei Stunden. Fand ich sehr langweilig, langatmig und ein bisschen albern, wie der Horror hier dargestellt wurde. Und dann kam eben The Quarry, was ich gespielt habe, was völlig, also was wirklich kein gutes Spiel ist. Also das macht nur Spaß, wenn du dich über alles lustig machst. Dann funktioniert das. So, und mit der Erwartungshaltung bin ich auch so ein bisschen an Man of Medan rangegangen. Auch das ist ein Spiel, ich glaube, habe, glaube ich, jetzt 3,5 oder 4 Stunden gebraucht dafür, was ich relativ zieht, es hat jetzt unterm Strich keine besonders tolle Story, natürlich kann man sich wieder hier und da entscheiden, in welche Richtung das gehen soll, aber am Ende ist das auch ein Spiel, was am meisten Spaß macht, wenn du halt alle umbringen lässt, ne, dann ist es nur irgendwie ein bisschen witzig, aber per se ist die Story jetzt nicht besonders interessant und auch die Charaktere sind größtenteils echt nicht besonders interessant und der ganze, oder die, wie der ganze Spannungsbogen da aufgebaut wird, das passiert über weite Strecken halt kaum. Es hat so den einen oder anderen Jumpscare, der dich dann so ein bisschen wieder aus der Tiefschlafphase holt. Aber unterm Strich war es über weite Strecken relativ langweilig. Also gerade so das erste Viertel, da passiert wirklich gar nichts. Es passiert absolut nichts. Du quält sich so ein bisschen durch Dialoge. Generell gibt es halt auch viele absolute Quatsch-Dialoge. Also da war zum Beispiel eine Phase, wo sie so ein bisschen orientierungslos waren. Und dann gehen sie so weiter, also das spielt auf so einem Schiff, dann gehen sie so auf dem Schiff lang und dann gucken die Leute so nach oben, ne, weil es da eben weitergeht und weil da eine Treppe hinführt. Und dann bleiben die alle stehen und dann gucken die alle nach oben und du denkst, okay, was passiert jetzt? Und die gucken einfach und du wartest und wartest und dann sagt einer, da geht's nach oben. Ich so, ja, dafür habt ihr zu lange gebraucht. Und nur wenige Sekunden später fallen die Leute, also die sind wirklich auf Deck, fallen die 10 Meter nach unten. Und dann stellen die irgendwann fest, ich glaube, wir sind unten. So, wow. Sherlock, wenn ihr auf Ebene 0 seid und 10 Meter nach unten fallt, ja, dann macht 1 plus 1 gleich 2 und ihr seid unten. Und solche geistreichen Dialoge verfolgt man da. Und wenn sich das dann häuft, dann hat man öfter wirklich halt Kopfschütteln, weil gerade so in der zweiten Spielhälfte, finde ich, nimmt das Writing nochmal deutlich ab und du hast einen Haufen solcher absoluten Quatschdialoge, die wirklich auch nicht gut geschrieben sind. Und wenn das halt die Essenz des Spiels ist, weil spielerisch machst du ja da eigentlich wirklich nichts. Du gehst halt von A nach B und zwischendurch drückst mal einen Knopf für eine Entscheidung. Dann ist das unterm Strich eine relativ langweilige Erfahrung. Ich möchte natürlich auch noch die restlichen Spiele spielen, sprich Little Hope und House of Ashes, wie hieß es, glaube ich. Aber, boah, da muss ich ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil ich hatte eigentlich vor, das so am Stück wegzuspielen, aber dafür ist es mir viel zu zäh, viel zu langweilig. Da muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Motivation tanken, um mich da bereit zu fühlen, weil das hat nicht sonderlich Spaß gemacht. Kommen wir zum letzten Spiel, das nennt sich Killen. Und ich meine nicht K-I-L-L-E-N, sondern K-I-L-N. Killen. Das ist das neue Spiel von Double Fine, also sprich die Leute, die zum Beispiel Psychonauts gemacht haben. Und das ist ein Studio, was ich sehr, sehr mag. Die haben auch zuletzt sogar Keeper gemacht. Das geht leider auch so ein bisschen unter. Das Spiel mit dem Leuchtturm und dem Vogel. Auch ein super süßes Spiel, finde ich. Und Killen ist ein sehr anderes Spiel. Also klar, man erkennt sofort stilistisch, das Double Fine kommt hin. Aber es ist ein Multiplayer-Spiel. Und zwar, so wild wie das Konzept klingt, du töpferst dir einen Topf, der lebt, weil ein Geist dann darin wohnt. Und dann hast du einen 4 versus 4 Match und musst Wasser sammeln, um das gegnerische Feuer zu löschen. Soweit, so gut. Und das Spiel wurde damals ja auch vorgestellt und ich dachte mir, okay, ist halt Double Fine, das motiviert mich vielleicht, aber per se bin ich jetzt erstmal jetzt nicht so abgeholt davon, dass es halt ein Multiplayer-Spiel ist. Aber ich habe das angeworfen und war erstmal okay, ne, so ein bisschen reinfuchsen. Und dann habe ich so meine ersten Töpfe erstellt und habe dann so ein bisschen mit den ersten ein, zwei Partien gelernt, okay, diese Fähigkeiten gibt es, weil je nachdem, welche Form du töpferst, also du hast da wirklich sehr viel Freiheiten, wie groß dein Topf ist, welche Form er hat, hat er auch verschiedene Eigenschaften, ne? Also dass er vielleicht schneller ist, langsamer ist, viel Schaden austeilt, viel Schaden einsteckt oder auch unterschiedlich viel Wasser sammeln kann, weil, ne, du kannst Wasser sammeln und dann bringst du das, also musst du das quasi zur gegnerischen Base bringen, du kannst dabei davon abgehalten werden und wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr kleiner Topf bist, dann sammelst du auch nur sehr wenig Wasser, dann musst du ziemlich oft hin und her laufen, aber dafür bist du halt eben schneller und wendiger, also vielleicht andere coole Fähigkeiten. Und ich bin sehr schnell irgendwie in so einen Loop gekommen, mich mit diesen Fähigkeiten und mit den Eigenschaften der unterschiedlichen Töpfe zu befassen. Und das hat mich dann sehr schnell irgendwie gehuckt und interessiert, weil dieses Spielkonzept sehr kurzweilig ist, sehr eingängig und du kannst es sehr schnell adaptieren, wie das funktioniert und was du gerne mal noch ausprobieren wollen würdest. Und plötzlich habe ich dieses Spiel mehrere Stunden gespielt, obwohl ich keine wirklich große Erwartungshaltung daran hatte. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, einfach mit Töpfen Feuer auszumachen. Weil, ne, es gibt dann halt eben, wie gesagt, diese unterschiedlichen Komponenten, dass du dann vielleicht auch unterschiedliche Rollen einnimmst, dass du vielleicht eher jemand bist, der nur die gegnerischen Töpfe angreift, damit du eben verhindern kannst, dass die das Wasser nutzen, um deine Base auszulöschen oder sagen wir nur zu löschen. Oder vielleicht bist du eher die Person, die das Wasser von A nach B bringt. Vielleicht bist du auch eher die Person, die die eigene Base verteidigt. Vielleicht bist du auch eher eine Person, die nur Fähigkeiten einsetzt, um andere zu schwächen oder zu verlangsamen. Oder vielleicht bist du auch eher die Person, die die Spots auf der Map, wo eben Wasser drin ist, frei macht, damit die anderen eben leichter ans Wasser kommen, weil dann hast du vielleicht irgendwelche dicken Spots, die du erst zerstören musst, damit da Wasser da ist, damit die anderen das aufnehmen können. Also du kannst verschiedene Rollen einnehmen und dadurch entsteht trotz des relativ simplen Konzepts mehr Komplexität, als du eigentlich irgendwie vermuten würdest. Und auch damit habe ich unterm Strich mehr Spaß, als man eigentlich damit haben könnte, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich auch ein Spiel, was aufgrund dieses Spielkonzepts und weil es eben so nach einem Spiel aussieht, wo man sich denkt, ja, okay, nach ein, zwei Runden habe ich da safe keine Lust mehr drauf. Aufgrund dessen denke ich mal, dass das wenig Leute unterm Strich spielen werden. Und ich kann echt nur appellieren, macht das aber mal. Setzt euch mal wirklich mal so ein Limit von ein, zwei Stunden und spielt das Spiel und ihr werdet merken, dass ihr automatisch da irgendwie reingesogen werdet nach dieser Zeit und dann sehr schnell auch lernt, dieses Spiel zu verstehen und dann aus wirklich eigens so eine Motivation heraus entwickelt, die verschiedenen Spielelemente näher kennenzulernen und die Maps kennenzulernen, weil die haben auch nochmal unterschiedliche Eigenschaften. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Es hat jetzt leider wirklich nur diesen einen Kernmodus, dass du die gegnerische Basis löschen musst. Und da hoffe ich tatsächlich, dass sie da noch ein paar mehr Modi mit der Zeit rausbringen, die vielleicht nochmal andere Konzepte aufgreifen. Jetzt vielleicht nicht nur mit Wasser, sondern vielleicht irgendwie, dass du einen Sandhaufen auftürmen musst oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder dass es vielleicht ein riesen Wasserreservoir in der Mitte gibt und du musst dann vielleicht möglichst viel Wasser in deine Basis bringen oder so. Also irgendwie sowas, weil das hatte ich jetzt bisher noch nicht in meiner Spielzeit. Und ich hoffe, dass sie da eben noch mehr machen. Und ja gut, jetzt bin ich gerade auch in einer Phase, wo ich sehr viele Gegenstände für meine Vasen freischalte und da immer wieder neue Dinge habe. Und ich glaube, dass da auch ein ganz gutes Progressionssystem hinter ist. Aber was die Modi angeht, hoffe ich, dass dann in Zukunft noch ein bisschen mehr passiert. Weil wenn das Einzige wäre, okay, dann muss ich den Punkt geben, dann habe ich jetzt wahrscheinlich Spaß damit. Und in einem Monat habe ich 0,0 Motivation, das Spiel nochmal anzurühren. Weil dafür würde es mir, glaube ich, dann nicht reichen. Aber jetzt gerade bin ich erstmal sehr positiv davon überrascht, dass es mir so viel Spaß macht. Also ich hatte jetzt eine Spielsession bisher, aber ich freue mich schon auf die nächste. Also ich habe wirklich Lust, da nochmal reinzuschauen, weil ich noch sehr viele verschiedene Typen von Vasen ausprobieren kann und möchte und das Gefühl habe, auch noch interessante Dinge freizuschalten, mit denen ich dann meine eigenen Vasen gestalten kann, weil die kann so wirklich eigens Design anmalen, irgendwelche Add-ons dran klatschen oder so für so deinen eigenen Stil. Also da gibt's noch einiges, was ich erkunden möchte, und auch die Partien selber machen mir unfassbar viel Spaß, und da möchte ich auch noch verschiedene Stile ausprobieren, ob ich eher mit der Vase vielleicht den Tank machen kann oder meine Basis verteidige oder wie diese Vase auf der Map genau funktioniert. Da gibt's wirklich einiges, und ja, da muss ich sagen, Double Fine haben auch irgendwie auf der Basis mich überzeugt. Nur, das ist sicherlich ein Spiel, was man mal spielen muss für eine Stunde und dann abwägt, hey, ist das was oder ist das vielleicht nichts für mich? Aber ich kann sagen, für mich hat es überraschenderweise funktioniert, weil ich eigentlich gar nicht so der Typ für solche Spiele bin. Ist auch im Game Pass, von daher war jetzt die Einstiegshürde relativ gering. Ich kann ja mal ganz kurz schauen, was das Spiel kostet und ob ich sagen würde, dass es sich lohnt. Ich sehe gerade auf Steam 17,99 €. Das finde ich ist wirklich fair. Also für ein First-Party-Spiel von Xbox selbst für 17,99 €. Ja, doch, dafür würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall machen. Ich meine, bei Steam habt ihr ja auch sowieso die Refund-Funktion nach maximal 2 Stunden. Und innerhalb von 2 Stunden wisst ihr zu 1000%, ob das ein Spiel ist für euch. Und ich würde sagen, für mich ist es überraschenderweise eins. Und damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Und das ist, glaube ich, so das größte Kompliment, was ich dem Spiel geben kann. Die Frage ist allerdings, bleibt der Eindruck so? Oder bleibt er nicht so? Das ist so ein Ding der Langzeitmotivation. Aber man muss ja auch sich vergegenwärtigen, das ist halt ein sehr kleines Double Fine-Projekt. Die arbeiten ja an mehreren Spielen und deswegen muss es jetzt ja auch nicht der große System-Seller sein. Aber ich hoffe doch, dass das Spiel die Aufmerksamkeit bekommt, die es schon, finde ich, auch verdient. Weil das lohnt sich. Für so immer mal wieder hier und da mal eine Partie werde ich das zu 100% anwerfen, weil dafür hat es mich genug begeistert. Aber es ist halt kein Spiel, wo du dir denkst, das sehe ich und möchte sofort spielen. Es ist eher das Spiel, du spielst es und lässt dich dadurch begeistern. Und deswegen hoffe ich, dass euch die Einschätzung da irgendwie so ein bisschen geholfen hat, ob das was für euch ist oder eher nicht. Nämlich Killen von Double Fine von Xbox Game Studios. Gibt's aber, glaube ich, auch für, müsste ich jetzt tatsächlich gucken. Also für PC gibt's das auf jeden Fall. Ich will jetzt gerade gar nicht sagen, ob es das auch für PlayStation gibt. Doch, tatsächlich. Da kostet das aber 19,99 €, was aber auch völlig in Ordnung ist. Jetzt die Frage natürlich, gibt es das auch für Nintendo? Muss ich jetzt auch einmal kurz schauen. Nee, hier sehe ich das jetzt gerade leider nicht. Was ich ein bisschen schade finde, weil das ist so ein Spiel, was ich mir sehr, sehr, sehr gut für Nintendo Switch vorstellen könnte. Oder Nintendo Switch 2 von mir aus, je nachdem, wo es vielleicht gut oder weniger gut funktioniert. Aber da hoffe ich, dass das tatsächlich auch noch für die Nintendo Switch kommt, weil das sehe ich da durchaus. Und damit haben wir es geschafft. Damit sind wir durch. Ist tatsächlich jetzt doch eine etwas längere Folge geworden, gerade wenn man es jetzt auch so ein bisschen mit den anderen Folgen oder mit den letzten Folgen, glaube ich, so ein bisschen vergleicht. Ich müsste jetzt mal ein bisschen durchgehen, wie lange die so gingen, aber ich glaube, wir haben jetzt hier schon eine etwas längere Folge mal auf die Beine gestellt. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, da waren Themen dabei, die euch interessieren oder Spiele, die euch interessieren, zu denen ich jetzt meine Eindrücke hatte. Ich werde auf jeden Fall, oder was heißt auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich im nächsten Podcast etwas ausführlicher über Saros sprechen kann, dem neuen Spiel von Housemarque, beziehungsweise dem geistigen Nachfolger von Returnal, welcher zum Zeitpunkt der Aufnahme in 2 Tagen offiziell erscheint. Das hat es jetzt in dieser Folge leider noch nicht geschafft, aber ich versuche ja auch ein paar Folgen mehr zu machen, damit vielleicht die Podcasts nicht so ausufernd lang werden. Aber dass ich da jetzt auf jeden Fall wieder meine Regelmäßigkeit habe, nachdem ich ja durch die Mandelentzündung so ein bisschen gehemmt war. Aber ich glaube, dass ich jetzt gerade wieder auf einem guten Weg bin, da meine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Ich meine, wir sind jetzt ja schon bei Folge 15, seit der Podcast im letzten Dezember war es, glaube ich, ein etwas anderes Konzept bekommen hat. Und dafür, dass ich 2 Monate Mandelentzündung hatte dazwischen, ist das, glaube ich, okay. Damit kann man, glaube ich, leben. Wenn ich da jetzt ein bisschen regelmäßiger dran bin, dann sollte das einigermaßen werden. Ich meine, generell kommen ja auch jetzt viele Spiele raus, zu denen ich dann sicherlich auch so meine Eindrücke habe. Und wir steuern jetzt ja auch schon, ne? Wir haben jetzt so gut wie Mai schon. Und im Juni kommen ja auch die ganzen Showcases mit den Trailern und Spielevorstellungen. Und ich denke mal, da werde ich auch dann auch Einzelpodcasts machen, ne? Dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir mal das Summer Game Fest oder jetzt nehme ich mir mal den Xbox Showcase oder jetzt nehme ich mir mal die hier Nintendo Direct oder was, ne? Dass ich das als Einzelpodcast mache, weil das werden natürlich auch große Themenblöcke sein, die ich gar nicht in einen Podcast unterkriegen kann, außer ich mache daraus ein 3-4-Stunden-Ding. Und ich mache das ja sogar noch alleine. Also wenn ich persönlich dann 3-4 Stunden Monolog halten könnte, dann wäre ein Mitgesprächspartner wäre ja schon, weiß ich nicht, 24-7-Ding. Aber gut, das soll es für jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs hoffentlich Abonnieren des Podcasts auf der Plattform, auf der ihr so Podcast genießt und hört. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald zur nächsten Episode, in der ich dann sehr, sehr hoffentlich etwas zu Saros und auch zu Aphelion sagen kann, dem neuen Spiel von Dotnut, den Machern oder dem Studio hinter Life is Strange oder Tell Me Why. Und das steht jetzt zumindest bei mir erstmal auf dem Programm. In dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge und bleibt gesund.